Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Sie dürfte ein heiß begehrtes Sammlerobjekt werden. Zumindest ist sie jetzt schon ein Paradebeispiel für die Redewendung: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Die Münze, die das Weiße Haus prägen ließ anlässlich des geplanten Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur. Nur, das Treffen findet erstmal nicht statt. Immerhin das genaue Datum hatte man auf der Münze wohlweislich weggelassen. Vielleicht gibt es den Gipfel im Laufe des Jahres ja doch noch. Vorerst aber ließ Trump den Termin schriftlich platzen. Zuletzt hatte es zwar einige Differenzen gegeben, die heutige Ankündigung jedoch kam völlig überraschend. Die Hintergründe aus Washington, Jan-Philipp Burgert.
Als Kandidaten für den Friedensnobelpreis hatte er sich von seinen Anhängern bereits feiern lassen. Doch jetzt sagt Präsident Trump das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ab. Gleichzeitig lässt Trump eine Hintertür offen. Falls und wenn Kim Jong-un sich für konstruktiven Dialog und Handlungen entscheidet, warte ich.
I am waiting.
In der Zwischenzeit werden unsere stärksten Sanktionen aller Zeiten fortgesetzt.
Very strong sanctions.
Begründet hatte Trump die Absage in einem Brief an Kim Jong-un. Leider halte ich es aufgrund des enormen Zorns und der offenen Feindseligkeit, die in ihrer jüngsten Erklärung angeklungen sind, derzeit für unangemessen, dieses lang geplante Treffen abzuhalten. Nordkoreas Regierung hatte US-Vizepräsident Pence wörtlich als Dummkopf bezeichnet und erklärt, man könne sich zum Gipfel oder zum nuklearen Showdown treffen. Pence wiederum hatte Nordkorea zuvor mit Libyen unter Gaddafi verglichen. Für Unmut sorgten auch Militärmanöver der USA mit Südkorea. Trotzdem sprengte Nordkorea heute kurz vor Trumps Absage noch ein Atomtestgelände, wohl um Bereitschaft zur Deeskalation zu zeigen. Warum lässt Trump das Treffen mit Kim Jong-un dennoch platzen? Christian Carroll von der Washington Post erkennt keine Logik. Wir in Washington verbringen viel Zeit damit, herauszufinden, was der Präsident denkt oder was er vorhat. Das Problem ist, diese Schritte deuten nicht auf eine tiefer liegende Strategie hin. Trump selbst schloss heute weitere Überraschungen nicht aus. Es ist möglich, dass der Gipfel noch stattfindet oder zu einem späteren Zeitpunkt. Niemand sollte ängstlich sein. Doch das ist an Tagen wie diesen leichter gesagt als getan.
Klaus Scherer in Tokio. In Fernost schlafen die meisten Menschen noch, aber welche Reaktion gibt es bereits auf diese überraschende Wende in der Region?
Man könnte es tatsächlich für Schockstarre halten, wenn es nicht früher Morgen wäre. Der Premier Japans ist zurzeit in Russland zu Gast, der wird sich von da melden. Die bemerkenswerteste Reaktion allerdings kam noch in der Nacht von Südkoreas Präsidenten, von dessen Büro in Seoul, Präsident Moon. Da heißt es wörtlich, wir werden versuchen herauszufinden, was Präsident Trumps Intentionen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind normalerweise engste Vertraute in dieser Frage. Der amerikanische Präsident und der südkoreanische, der die Annäherung ja vorangetrieben hat. Und der sagt öffentlich, dass er nicht mehr deuten kann, was Trump will. Das ist ein Debakel für beide.
Aber beide Seiten hatten doch eigentlich ein Interesse, dass dieser Gipfel stattfindet. Wie wird Trumps Absage wohl bei Machthaber Kim Jong-un ankommen?
Wer sollte das voraussagen? Das sind zwei Aktivisten oder Akteure, die beide sehr viel Wert darauf gelegt haben, auch in der Vergangenheit, dass sie nicht vorhersehbar waren, nicht berechenbar waren. Bei Kim weiß man bis heute nicht, warum er plötzlich abrüsten will, obwohl er doch die Atombombe immer als Sicherheitsgarantie gefeiert hat. Bei Trump weiß man nicht, warum Kim ausgerechnet ihm eine Sicherheitsgarantie abnehmen sollte, wenn Trump quasi im gleichen Atemzug beispielsweise den Iran-Vertrag fast in der Luft zerreißt. Also, wenn die beiden noch einmal zusammenkommen sollen, muss man, glaube ich, wirklich auf die Weisheit von Südkoreas Präsident Moon hoffen und auf dessen Geschick als Moderator der Runde.
Klaus Scherer, vielen Dank für diese Analysen aus Tokio. Trump und der abgesagte Nordkorea-Gipfel. Dazu jetzt ein Kommentar von Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk.
Das Liebäugeln mit dem Friedensnobelpreis muss Donald Trump jetzt erst einmal wieder hintanstellen. Die Absage des Gipfels ist ein Paukenschlag, aber einer mit Ansage. Wenn der Gipfel jetzt nicht zustande kommt, dann vielleicht später. So oder so ähnlich hat sich Donald Trump in den letzten Tagen wiederholt geäußert. Der Mann, der sich gerne als der beste Dealmaker feiern lässt, hat die Notbremse gezogen. Zu groß war scheinbar seine Sorge, dass er sich am Ende von Nordkorea vorführen lassen könnte, wenn er sich zu versöhnlich gibt. Er will den außenpolitischen Erfolg und er braucht ihn auch. Es wäre sein erster. Aber nicht zu dem Preis, das Heft des Handelns aus der Hand zu geben. Trumps Vorbereitungsteam scheint versagt zu haben. Ein Misserfolg, der jetzt mit der theatralisch anmutenden Absage übertüncht wird. Doch der US-Präsident schlägt die Tür nicht komplett zu. Der nordkoreanische Machthaber ist nicht mehr der geschmähte Raketenmann, sondern der geehrte Herr Vorsitzende, wie Trump ihn in seinem Brief nennt. Trump droht zwar mit nuklearen Fähigkeiten und der Bereitschaft des Militärs, zugleich versichert er aber, er freue sich sehr darauf, Kim Jong-un eines Tages zu treffen. Wenn er das ernst meint, dann wäre jetzt die Stunde der Diplomaten gekommen. Mit ernsthaften und leisen Verhandlungen im Hintergrund und nicht mit einem Schlagabtausch vor Mikrofonen und Kameras. Damit es dann statt neuen Säbelrasselns vielleicht doch zu einem gut vorbereiteten Gipfel kommen kann, der mehr ist als die Inszenierung einer ganz plötzlich ganz großen Männerfreundschaft. Nicht die Absage allein ist gefährlich, sondern die Unberechenbarkeit, mit der Donald Trump Außenpolitik macht.
Claudia Buckenmeier kommentierte. Als das überraschende Platzen des USA-Nordkorea-Gipfels bekannt wurde, da war es schon später Abend in dem Land, das Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit besucht, China. Die Nachricht wird daher wohl erst morgen das große Thema sein beim Besuch. Schließlich hat China den wohl größten Einfluss auf Nordkorea. Aber bei Merkels mittlerweile 11. Reise nach China standen neben den weltpolitischen Entwicklungen auch besonders die wirtschaftlichen Interessen beider Länder im Vordergrund. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner, pocht aber auf besseren Zugang deutscher Produkte auf dem chinesischen Markt. Sascha Stauffner.
In Peking gilt sie als die berechenbare, die wichtigste Vermittlerin nach Europa. Mit Blick auf die verbotene Stadt zeigen sich die Kanzlerin und Ministerpräsident Li Keqiang wie Vertraute. Und das, obwohl aus chinesischer Sicht Deutschland und Europa in Zeiten von Donald Trump politisch in den Hintergrund gerückt sind. Bei der Pressekonferenz ahnen sie noch nicht, dass der amerikanische Präsident just heute sein Treffen mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un absagt. Alle Seiten sollten weiterhin Versuche unternehmen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Wir werden weiter mit anderen Ländern daran arbeiten, die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zu unterstützen. Während Merkel beim Thema Nordkorea eher an der Seitenlinie steht, beim Thema Wirtschaft ist Deutschland in China ein Schwergewicht. Zahlreiche Vorstandschefs hat die Kanzlerin mit nach Peking gebracht und deren Sorgen gleich dazu. Marktbeschränkungen, fehlende Datensicherheit und ungleiche Investitionsmöglichkeiten. Merkel fordert gleiche Regeln, hüben wie drüben.
Wir sehen auch, dass China an einigen Stellen schon absoluter Technologieführer ist. Und in diesen Bereichen möchten wir dann natürlich auch den reziproken Zutritt haben, so wie wir ihn zu Hause auch geben. Denn ansonsten wird es Schritt für Schritt dazu führen, dass wir eben auch Einschränkungen und vielleicht dann zu viele Einschränkungen machen und das wäre nicht gut.
Erste Schritte des Entgegenkommens gibt es von China schon. Die Automobilindustrie kann künftig wohl auch ohne chinesischen Partner produzieren. Und die Importzölle auf Autos werden ab Juli gesenkt. Nächste Station, Goethe-Institut. Ein Treffen mit Künstlern und Intellektuellen. Die Hoffnung, Merkel könne die schwerkranke und unter Arrest stehende Witwe von Liu Xiaobo mit nach Deutschland nehmen, erfüllt sich nicht. Erst am Ende der Visite Treffen mit Chinas starkem Mann Xi Jinping. Dass sie gegenüber dem Staatschef auch die Lage der Menschenrechte angesprochen hat, ist wahrscheinlich. Öffentlich wird so etwas in China nicht verhandelt.
Dass es beim Handel mit China um entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft geht, das liegt auf der Hand. Auch weil Boomregionen wie Hongkong immer mehr zum Taktgeber für Innovation werden. Nirgends ist das wohl so greifbar wie in der Region, die Angela Merkel auf ihrer Reise morgen besucht. Im sogenannten Perlflussdelta, in dem nicht nur Hongkong liegt, denn neben der ehemaligen britischen Kronkolonie sorgen die einstige portugiesische Kolonie Macau und Millionenstädte wie Shenzhen oder Guangzhou für atemberaubenden Wirtschaftsschwung. Diesen im Perlflussdelta noch weiter verstärken, das soll nun ein gewaltiges Brückenprojekt, das diesen Sommer eröffnet werden soll, berichtet Mario Schmidt.
Eine Brücken- und Tunnelkonstruktion, die neue Rekorde aufstellt. Insgesamt 55 Kilometer lang. Sie soll eine Wirtschaftsregion weiter vernetzen, die bereits eine der dynamischsten der Welt ist, das Perlflussdelta. Die Fähren bekommen Konkurrenz. Die Brücke hat Vorteile für Hongkong. Der Transport wird schneller. Wir sind nicht mehr so auf die Fähren angewiesen. Mit dem Auto soll der direkte Weg über die Perlflussmündung in rund 30 Minuten möglich sein. Bislang dauerte die Autofahrt um die Bucht herum über 3 Stunden. Hongkong wird durch die Brücke besser angebunden an die Industrieregion auf dem chinesischen Festland. Die Befürworter in der Sonderverwaltungszone sehen vor allem wirtschaftliche Vorteile.
In terms of
Was die Reduzierung von Transportkosten und den Zeitaufwand betrifft, macht es unseren Flughafen und den Containerhafen viel wettbewerbsfähiger in der Region. Megastädte wie Guangzhou gehören genauso zum Perlflussdelta wie Hongkongs Nachbarmetropole Shenzhen, die mit seinen vielen Start-ups und global erfolgreichen Technologiefirmen als Chinas Silicon Valley gilt. Im Perlflussdelta geht Chinas Wandel von der einfachen Werkbank der Welt hin zur Hightech-Nation am schnellsten voran. 66 Millionen Menschen leben in der innovativen Boomregion, in der durch Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur bald jede Stadt in 60 Minuten erreichbar sein soll. Davon will auch Macau mit seinen Casinos profitieren. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist wie Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone mit größerer Eigenständigkeit gegenüber Peking, nach der Formel ein Land, zwei Systeme. Die gemeinsam bezahlte Brücke soll auch den Tourismus fördern. Im Tourismus könnte es eine deutliche Zunahme von Reiserouten mit mehreren Zielen geben. Leute, die zu uns kommen, können nicht nur Hongkong oder nur Macau besuchen, sondern auch andere Städte in der Region. Umweltschützer sorgen sich hingegen um die weißen Delfine im Delta und die Baukosten sind explodiert. Geldverschwendung, sagen daher viele in Hongkong, wo bezahlbare Sozialwohnungen fehlen. Auch der Einfluss des autoritären Pekings auf das liberalere Hongkong könnte noch weiter zunehmen, befürchten Kritiker. Diese Art von Megaprojekt hat mehr was von einem Symbol, dass Hongkong unter voller Kontrolle von Peking ist. Längst nicht jeder wird sie zunächst nutzen können, denn Pkw-Besitzer brauchen eine teure Lizenz, um im linksspurigen Hongkong und auf dem rechtsspurigen Festland fahren zu dürfen. Auf der Brücke gilt je nach Abschnitt mal Rechts- und mal Linksverkehr.
Der Abschuss von Flug MH17, er gab von Anfang an Rätsel auf. Und auch fast 4 Jahre nach der Katastrophe müssen die Angehörigen der 298 getöteten Passagiere und Besatzungsmitglieder weiter bangen, ob die Schuldigen je zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum Absturz der Malaysia Airlines Maschine, die am 17. Juli 2014 in Amsterdam gestartet war in Richtung Kuala Lumpur. Sie wurde getroffen, als sie über das von pro-russischen Separatisten besetzte Gebiet im Osten der Ukraine flog. Für das internationale Ermittlerteam ist jetzt bewiesen, was lange schon vermutet wurde. Es war ein Raketensystem des russischen Militärs, welches das Flugzeug zum Absturz brachte. Demian von Osten.
Ein offener Brief von Angehörigen der MH17-Opfer. Eine russische Zeitung hat ihn veröffentlicht, auf Englisch und Russisch. In versöhnlichem Ton wenden sich die Angehörigen an die Russen. Wir sind nicht gegen euch, schreiben sie, aber wir halten den russischen Staat und seine Anführer als letztlich verantwortlich für den Tod unserer Familienmitglieder. Das gemeinsame Ermittlungsteam aus 5 Ländern hat heute zumindest eines festgestellt. Der Raketenwerfer, von dem die tödliche Rakete abgeschossen wurde, stammt von einer Militärbrigade im südrussischen Kursk. Sie haben die gleiche abgeblätterte Kennziffer auf Fotos und Videos eines Konvois immer wieder nachweisen können. Diese Beobachtung wirft die Frage auf, ob die Mitglieder der Brigade selbst am Abschuss von Flug MH17 beteiligt waren. Das ist eine wichtige Frage, die wir jetzt weiter untersuchen. Die Ermittler wollen Verantwortliche vor Gericht bringen. Investigativjournalisten haben Vorarbeit geleistet, Soldaten des Bug-Konvois identifiziert und kommandierende Generäle anhand von Stimmvergleichen zugeordnet. Ein Gerichtsverfahren später könnte ohne Angeklagte stattfinden, denn russische Militärangehörige würden vermutlich nicht ausgeliefert.
Was allerdings ein Abwesenheitsverfahren natürlich bringen könnte, ist, dass man gerichtsfest Tatumstände feststellt mit den Beweismöglichkeiten eines Staatsanwaltes und eben dann auch mit der Überprüfung durch ein Gericht. Dann hat man jedenfalls sozusagen auch für die Geschichtswissenschaft, für die Historiker festgestellt, gerichtsfest festgestellt, wie die Beweise zu würdigen sind.
Fast 4 Jahre ist der Abschuss her. Die Propagandaschlacht um MH17 hat Spuren hinterlassen, nicht nur bei den Angehörigen. Von russischer Seite kursieren unterschiedliche Versionen, zum Teil sich widersprechend. Das Verteidigungsministerium in Moskau sagt heute, Luftabwehrsysteme hätten die ukrainische Grenze nie übertreten. Viele Russen glauben das. Triftige Argumente werden von Europa nicht berücksichtigt. Die picken sich kleine Elemente heraus und blasen die dann zum wichtigsten Argument auf. Wenn man am Ende feststellt, dass es Dinge gibt, für die sich ein Staat oder ein Volk schämen muss, okay. Aber das muss bewiesen und gut begründet sein. Genau das versucht die gemeinsame Ermittlungsgruppe und hofft jetzt auf weitere Zeugenaussagen, auch aus dem russischen Militär.
Vom russischen Präsidenten Putin gibt es bislang nur die Aussage, man werde den Bericht analysieren. Er äußerte sich nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Macron. Und darüber nun mehr in weiteren Nachrichten heute mit Jan Hofer.
Macron hatte Putin aufgefordert, Russland solle konstruktiv mit der Untersuchungskommission zusammenarbeiten. Außerdem ging es bei dem Treffen um den Konflikt in Syrien und das Atomabkommen mit dem Iran.
Putin empfängt in prunkvoller Kulisse in der Sommerresidenz Zar Peters des Großen. Es ist das dritte Treffen, die beiden telefonieren regelmäßig. Macron will die Beziehungen zu Putin erneuern. Je verheerender die Entscheidungen des US-Präsidenten für die EU, umso stärker das Interesse an einem Schulterschluss mit Moskau. Im Zentrum das Atomabkommen mit dem Iran. Beide wollen es gegen den Willen Trumps retten. Ich denke, Präsident Putin und ich teilen diesen Willen, daran zu arbeiten, das Abkommen zu retten, weil es für die Sicherheit der Region notwendig ist. Im Konflikt um Syrien schlägt Macron Putin vor, die verschiedenen Verhandlungsformate zu koordinieren, um einem Frieden näher zu kommen. Morgen geht es dann um gemeinsame Wirtschaftsinteressen. Dennoch gibt es keinen Zweifel. Meinungsverschiedenheiten und Misstrauen auf beiden Seiten bleiben unverändert bestehen.
Der Bundesgerichtshof lehnt die generelle Strafverfolgung von Frauen ab, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind die Richter der Auffassung, dass man nicht automatisch zum Mitglied einer terroristischen Vereinigung wird, wenn man sich am Alltagsleben im Herrschaftsgebiet des IS beteiligt. Dafür brauche es eine direkte Unterstützung. Ein Haftbefehl gegen die deutsche Sibel H. wurde deshalb abgelehnt. Sie war im April aus dem Irak ausgeflogen worden. In Dresden ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dabei war gestern Abend ein Teil der Sprengladung explodiert. Deshalb musste die Bombe erst gekühlt werden, bevor sie unschädlich gemacht werden konnte. Rund um den Fundort mussten tausende Anwohner ihre Wohnungen länger als geplant verlassen.
Jedes Jahr machen sich tausende irische Frauen auf den Weg ins Ausland, nicht etwa um dort Urlaub zu machen, sondern um abzutreiben. Denn das ist auf der katholisch geprägten Insel verboten. In Irland gilt mit das strengste Abtreibungsrecht Europas. Nur wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist, darf der Eingriff vorgenommen werden. Das könnte sich nun aber ändern, denn morgen könnte ein Referendum das sogar in der Verfassung festgeschriebene Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen kippen. Und somit auch die verzweifelten Reisen ins Ausland beenden. Doch ob die Iren tatsächlich mehrheitlich für diese Reform stimmen werden, ist ungewiss. Julie Kurz.
Auf Reisen gehen, so sagt man in Irland, um das Wort zu vermeiden, zu kaschieren. Abtreibung. Tara Flynn wurde 2006 schwanger. Sie wollte kein Kind, nicht ohne Mann, nicht zu diesem Zeitpunkt. Dafür ging auch sie reisen, von Dublin nach Utrecht in Holland. Ich habe mich gefangen gefühlt in meinem Körper, aber auch in meinem Land. Es war ein schreckliches Gefühl. Ich fühlte mich wie eine Kriminelle. Du wirst weggeschickt, wie schmutziger Abfall von der Insel. Und wenn du wiederkommst, dann red nicht drüber. Tara schwieg. Aber jetzt redet sie offen, wie immer mehr Frauen. Frauen, die selbst bestimmen wollen, auch jene, die vergewaltigt wurden oder deren Embryo Missbildung hatte. Auch sie dürfen in Irland nicht abtreiben. Es sind grausame Geschichten und sie werden genutzt für die Ja-Kampagne der Abtreibungsbefürworter. Die Abtreibungsgegner hingegen machen mobil mit Schlagzeilen wie dieser. Abtreibung, eine Lizenz zum Töten. Die Debatte hoch emotional, es hat sich was angestaut und es entlädt sich auf offener Straße. Abtreibung ist die Tötung eines menschlichen Wesens. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie über meinen Körper bestimmen können? Erzählen Sie mir gerade, dass Sie meinen Körper besser kennen als ich? Das Thema entzweit. Jung, alt, Stadt, Land, liberal, religiös. Die katholische Kirche, der größte Abtreibungsgegner, lange Zeit die moralische Instanz im erzkonservativen Irland, doch die einst so mächtige Institution hat an Autorität verloren, seit Jahren. Auch wegen der zahlreichen Missbrauchsskandale, das Vertrauen erodiert. Auch deshalb will Pfarrer Hurley das Referendum nicht als Glaubensfrage sehen.
And yet, there is a fundamental issue here about the right.
Es geht doch hier um das fundamentale Recht auf Leben. Es geht nicht um eine moralische Instanz, sondern es geht um Menschenrechte, das Recht auf Leben und in welcher Gesellschaft wir in der Zukunft leben wollen. Monatelang sah es so aus, als ob die irische Gesellschaft eine Zukunft wolle, in der die Frauen selbst bestimmen. Doch seitdem klar ist, dass die Regierung ein Gesetz will, das Frauen Abtreibungen bis zur 12. Woche erlaubt, ohne Angaben von Gründen, ist das manchen doch zu liberal. Der Vorsprung der Ja-Kampagne schwindet, die irische Regierung kämpft. Als Gesundheitsminister muss ich einfach klar sagen, der Status quo kann einfach nicht bleiben. Jeden Tag verlassen 9 Frauen das Land, um medizinische Hilfe zu bekommen. Und 3 irische Frauen nehmen jeden Tag die Abtreibungspille, die hier illegal importiert wird und ohne medizinischen Rat. Das ist sehr beunruhigend. Egal wie das Referendum ausgeht, Tara Flynn findet, es hat sich schon jetzt gelohnt. Endlich wird geredet.
Bei der Deutschen Bank sollen noch mehr Stellen gestrichen werden als bislang geplant. Dazu noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer.
Auf der Hauptversammlung in Frankfurt kündigte Konzernchef Seewegen an, dass von derzeit etwa 97.000 Vollzeitstellen mehr als 7.000 wegfallen sollen. Betroffen seien vor allem Jobs im Aktienhandel und im Investmentbanking.
Der neue Vorstandsvorsitzende Christian Seewing soll die Wende bringen, die Erträge der Bank bröckeln. Jetzt will Seewing Bereiche wie den Aktienhandel, in denen die Bank wenig Geld verdient, drastisch stutzen und generell sparen.
Wenn wir die Kosten konsequent senken, wird das natürlich auch einen Abbau von Arbeitsplätzen bedeuten. Die Zahl der Vollzeitstellen wird also derzeit von ca. 97.000 bis Ende 2019 auf dann deutlich unter 90.000 fallen.
Ein Schritt in die richtige Richtung, so Aktionärsvertreter, die Bank müsse weniger Geld ausgeben.
Die Deutsche Bank hat viel zu hohe Kosten. Im Vergleich mit den Wettbewerbern leistet sie sich etwa 30% höhere Kosten. Und das führt natürlich bei der aktuellen Situation des Bankgeschäftes mit niedrigen Margen, niedrigen Zinserträgen etc. dazu, dass die Bank in diese Probleme gekommen ist.
Viele Aktionäre scheinen nicht an die Wende unter Christian Seewing zu glauben. Die Bank gehört heute zu den großen Verlierern im DAX.
Generell ging es an den Börsen abwärts. Der DAX sank auf 12.855 Punkte, der Dow Jones Index auf 24.812. Das lag nicht nur an der Absage des Gipfels mit Nordkorea durch US-Präsident Trump, sondern auch an seiner Drohung mit Zöllen für Importautos. Dazu aus Frankfurt Markus Görne.
Die vom US-Präsidenten in Auftrag gegebene Prüfung, ob die deutschen Autohersteller und ihre Autos eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA seien, klingt merkwürdig. Noch mehr vor dem Hintergrund, dass die US-Regierung immer sehr gerne über unfaire Bedingungen bei Industriegütern wie Autos aus dem Ausland spricht, aber gar nicht so gerne über den milliardenschweren Überschuss bei Technologien à la Google, Apple und Amazon, dem Europa weit und breit nichts entgegenzusetzen hat. Deutsche Autohersteller haben zigtausende Jobs in den Vereinigten Staaten geschaffen. BMW betreibt sogar sein größtes Werk in den USA. Dennoch, die Furcht ist da, Aktien deutscher Autohersteller heute auf Talfahrt. Die Hoffnungen richten sich nun verstärkt auf eine Zusammenarbeit mit China, dem wichtigsten Markt deutscher Hersteller.
Im Dieselabgasskandal hat das Kraftfahrtbundesamt einen Rückruf des Daimler-Kleintransporters Vito angeordnet. Es geht um weltweit knapp 5000 Fahrzeuge mit 1,6 Liter Motoren der neuesten Abgasnorm Euro 6. Es soll eine illegale Einrichtung zur Abschaltung der Abgasreinigung eingebaut sein. In Deutschland sind knapp 1400 Fahrzeuge betroffen. Daimler will gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. Die Abgassteuerung entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Rechtslage zu kurzfristigen Haltverboten klargestellt, etwa bei Baustellen und Umzügen. Die Schilder müssen 3 volle Tage lang stehen, bevor Falschparker abgeschleppt werden dürfen. Damit bekam eine Frau Recht, deren Auto schon nach 2,5 Tagen entfernt worden war. Sie muss die Abschleppkosten nicht zahlen.
Was unterscheidet den VfL Wolfsburg vom FC Bayern? Ersterer hatte zum Saisonende noch die Chance auf das Triple, also den Gewinn von Meisterschaft, Pokal und Champions League. Also jetzt nicht die Männer des VfL natürlich, die mit Ach und Krach in der Relegation dem Abstieg entgangen sind, sondern die VfL-Frauen. Voraussetzung für den Gewinn der Champions League nach Meisterschaft und Pokal war allerdings heute ein Sieg im Finale gegen den französischen Meister Olympique Lyon. Ob das geklappt hat, weiß Patrick Hallatsch.
Tränen des verpassten Trippels. Untröstlich die Wolfsburgerinnen, die so dicht dran waren am großen Triumph.
Ja, ist bitter. Also wir haben uns das anders vorgestellt. Über 90 Minuten, denke ich, war es ausgeglichen. Und dann, ja, zeigt halt einfach Lyon die Klasse.
Nach 90 torlosen Minuten ging der VfL in der Verlängerung überraschend in Führung. Harders Schuss, durchaus haltbar. Doch kurz darauf erwies Alexandra Popp ihrem Team mit diesem unnötigen Foul einen Bärendienst. Die Nationalspielerin musste mit Gelb-Rot vom Platz.
Es tut mir unheimlich leid für die Mannschaft, dass ich quasi durch die Aktion sie so einen Stich gelassen habe und dann wahrscheinlich dieses Spiel verloren.
Der VfL fortan in Unterzahl, kassierte nur 2 Minuten später den Ausgleichstreffer durch Henri. Schuld im Tor, chancenlos. Und nur 60 Sekunden darauf musste Deutschlands Nationalkeeperin erneut hinter sich greifen. Liz Sommer hatte das Spiel gedreht. Beim Team von Stefan Lerch schwanden in der Folge Kräfte und Moral. Der französische Serienmeister nutzte das konsequent aus. Hegerberg, der 3. Gegentreffer innerhalb von 5 Minuten. Von draußen musste Alexandra Popp sogar noch ein weiteres Tor mit ansehen. Abelie mit dem Schlusspunkt 4:1. Lyon gewinnt zum 3. Mal in Folge die Champions League. Wolfsburg muss sich mit dem Double trösten.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Donald Becker, wie sind denn die Aussichten?
Der Engo, da sind jetzt die ungerecht verteilten Regenmengen wirklich ein Problem. Und das passiert immer, wenn es Schauer und Gewitter gibt. Das Problem ist, dass diese Schauer und Gewitter meistens nicht allzu groß sind, örtlich eng begrenzt, dann zu diesen unwetterartigen Regenmengen führen, wie heute beispielsweise im Vogtland. Wir können uns mal die Karte anschauen und wir sehen auch hier viele graue Flächen, dort wo gar nichts passiert ist, aber selbst hier in Rheinland-Pfalz dunkelblau, das heißt auch dort starke Regengüsse. Aber hier, das war wirklich die Zone, wo es am stärksten geregnet hat im Vogtland. Überflutung gibt es jetzt dort. Zum Teil mehr als 150 Liter Regenwasser pro Quadratmeter sind in Bad Elster gefallen. Wenn wir uns mal den ganzen Monat anschauen, dann ist es vor allem im Norden und im Osten richtig trocken. Zum Teil herrscht dort richtige Dürre. Seit dem 1. Mai in Große Lüsewitz und dann auch in Wittenberg gerade mal 0,3 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Die Blitze können wir uns auch anschauen. Das waren die ganzen Gewitter heute, die aktiv waren und dann Richtung Norden gezogen sind. Wir sehen, wie diese Gewitter entstehen und dann auch wieder zerfallen sind. Die letzten Gewitter jetzt hier über dem äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen und im Bereich so von München bis nach Ingolstadt. Das sind dann auch die Zonen, wo es heute Nacht noch Blitz und Donner geben kann. Ganz im Norden nur gering bewölkt, auch im Süden kaum Störungen. störende Wolken dazwischen, aber noch ein paar Regengüsse. Und dort, wo es geregnet hat, kann sich natürlich dann auch Nebel bilden, weil die Luft so feucht ist. Die Temperaturen gehen so unter den dichten Wolken meist auf 17 bis 15 Grad zurück. Dort, wo die Sterne länger funkeln, 14 bis örtlich 9 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Morgen Vormittag dann so ein Streifen von Nordrhein-Westfalen bis zum Bayerischen Wald, wo es schon mal erste Schauer gibt. Ganz im Norden sonnig, ebenso im Südwesten. Und dann geht's wieder los morgen Nachmittag. Es entstehen wieder riesige Gewitterwolken, zum Teil mit Unwettergefahr in diesem Bereich. Das heißt wieder Platzregengüsse, zum Teil Hagel. Aber die meisten werden davon nichts merken. Ganz im Norden und im Südwesten weiterhin sonnig bei sommerlichen 25 bis 29 Grad unter den dichten Wolken und bei Seewind ein bisschen frischer. Der Wind im Norden auch ein Thema, zum Teil mäßig aus östlichen Richtungen, sonst nur schlapp. Und der Trend für die nächsten Tage, am Samstag nur im Osten Gewitter, am Sonntag werden die Gewitter wieder etwas zahlreicher. Es bleibt aber hochsommerlich warm bis heiß.
Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Caroline Kebekus und Pussy Terror TV. Und um 0.15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie Pina Atalay an dieser Stelle. Einen schönen Abend noch. Tschüss.